damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute im Programm?
Ja, heute gibt's in unserem Podcast wieder etwas sehr Skurriles und Ungewöhnliches aus Böblingen. Wir werden uns über die Böblinger Pirschgänge unterhalten.
Was sind denn Pirschgänge?
Tja, das wird uns Daniel Pfeiffer erzählen. Er ist Historiker und arbeitet als Archivar im Stadtarchiv Böblingen. Und er kennt die sehr gut, macht dort Führungen und wird uns jetzt dorthin entführen. Hallo, herzlich willkommen, Daniel Pfeiffer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Pfeiffer, Sie sind Archivar, Sie arbeiten im Stadtarchiv. Das heißt, Sie haben Zugang zu historischen Schätzen der Stadt Böblingen. Und über einen wollen wir heute reden, über eine Besonderheit, die es in Deutschland gar nicht oft gibt, nämlich die Böblinger Pirschgänge. Was ist das? Was sind das für Gänge?
Genau, die Pirschgänge, das kommt eben aus dem Jagdwesen. Da kann man den Namen gut als Eselsbrücke verwenden, eben. Die Pirschgänge, die sind dafür da, um sich am Wild vorbeizupirschen. Also das sind so halb unterirdische Gänge. Die waren eben oben überdacht, die waren fast ganz unter der Erde. Und da konnte man im 18. Jahrhundert bei der Jagd durchgehen. Und die waren in fast alle Himmelsrichtungen ausgerichtet und eben dafür da, dass einem das Wild im Böblinger Wald nicht wittern konnte. Und man muss dazu auch sagen, im 18. Jahrhundert waren natürlich auch die Gewehre nicht die allerbesten. Da war das ganz praktisch.
Das heißt, so eine Art Vorläufer von heutigen Hochsitzen, oder wie muss ich das verstehen?
Genau, also am Ende dieser Gänge haben vermutlich so Art Hochsitze gestanden. Also es war so für eine sogenannte Ansitzjagd gedacht, dass eben das Wild im Bereich der sogenannten Planklingen, da seinen Futterplatz hatte, da den Platz häufig aufsuchte und da konnte man dann entsprechend warten und am Wild vorbeipirschen, sich auf die Lauer legen und dann das Wild entsprechend schießen.
Wo sind denn diese Pirschgänge?
Die sind heute auf dem Truppenübungsplatz der Amerikaner. Das heißt, das bringt auch die Brisanz in die ganze Sache rein. Die sind nicht so einfach zugänglich, sondern eben mindestens einmal pro Jahr zum Tag des offenen Denkmals. Und dann komme ich eben auch ins Spiel und führe da durch die Pirschgänge. Das hat bisher immer großen Anklang gefunden. Die Böblingerinnen und Böblinger sind da sehr interessiert. Und das freut mich natürlich auch, weil man nämlich anhand der Pirschgänge sehr gut das Leben im 18. Jahrhundert und vor allem die Jagd darstellen kann, wenn man das nochmal breiter kontextualisiert.
Ich habe gefunden in der Oberamtsbeschreibung 1850, da steht drin, dass die ungefähr eine Stunde östlich von Böblingen sind. Ja. Heute wäre es vielleicht 10 Minuten, oder? Also die Stadt war damals sehr, sehr viel kleiner, war eigentlich nur um den Schlossberg konzentriert. Ja. Und dann eben Richtung Stuttgart, da sind dann die Pirschgänge.
Genau. Das ist da hinten, man kennt es heute auch aus dem Häckselplatz. Da kann man von dort aus dann immer das recht gut zu erreichen. Also ein Auto ist da wesentlich praktischer als eine Kutsche.
Wer hat die gebaut? Warum sind die überhaupt entstanden?
Das war Herzog Karl Alexander von Württemberg. Und der ist eigentlich durch zwei Dinge in die württembergische Geschichte eingegangen. Einmal war er seit der Einführung der Reformation im 16. Jahrhundert der erste überhaupt katholische Herzog. Das war eigentlich in so einem protestantischen Musterterritorium, wie Württemberg eigentlich immer gedacht war und durch die Uni auch bekannt war, war das Novum. Und da hatte man ein wenig Sorgen, dass jetzt Württemberg am Ende dann doch noch katholisch wird. Aber dadurch, dass eben Herzog Karl Alexander bei seinem Regierungsantritt einige Verträge unterzeichnet hat, hat man das Problem gelöst. Die zweite Sache war der bekannte Josef Süß Oppenheimer, der nach dem Tod Karl Alexanders durch nichts anderes als einen Justizmord ermordet wurde. Also ihm wurden, Karl Alexander hat sich bei den Landständen nicht so ganz beliebt gemacht. Die haben auf ihre alten Rechte gepocht und man durfte das nicht dem Herzog anlasten, weil das ja dann Hochverrat wäre, sondern hat das auf den Josef Süß Oppenheimer, einen jüdischen Hoffaktor, geschoben, der dann auch entsprechend leider damals wenige Rechte hatte. Und das war dann der Sündenbock. Aber das nur zur Einführung. Das waren also die beiden Besonderheiten. Und ja, die dritte Besonderheit waren dann die Pirschgänge. Man rätselt so ein bisschen, wieso er die hat bauen lassen. Es gibt da so ein paar Ansatzpunkte. Also der Karl Alexander hatte nicht diese klassische Regierungskarriere. Also er war eigentlich Militär. Er stammt aus einer württembergischen Seitenlinie. Für ihn war es eigentlich gar nicht...
Will ich da ganz kurz einhaken?
Ja, sehr gerne.
Welche Seitenlinie war denn katholisch?
Das war Württemberg-Winnental. Also die Seitenlinie an sich... Die war gar nicht erstmal katholisch, sondern Karl Alexander war in dieser eher ärmlichen Seitenlinie. Und was man dann eben macht, wenn man keine Aussicht auf eine Regierungsfunktion hat, man geht ins Militär. Und da war er eben in kaiserlichen Diensten. Man spricht ja auch für das Ende des 17. Jahrhunderts oder Anfang des 18. Jahrhunderts vom Zeitalter der Erbfolgekriege. Die Türkenkriege, oder die sogenannten Türkenkriege, sind ja einem in der Regel auch bekannt. Da hat er sich große Verdienste erworben. Und da war er eben auch immer nah an kaiserlichen, das heißt katholischen Kreisen, und ist dann auch 1712 konvertiert. Das heißt, er war auch in dieser Seitenlinie der Erste, der katholisch war.
Ah, ja.
Hat aber dann dadurch, dass er die Regierung übernommen hat, dann ja dazu beigetragen, dass seine Nachfolger entsprechend auch katholisch waren. Man kennt ja auch den Karl Eugen, seinen Sohn, der übrigens nach dem Prinz Eugen von Savoyen benannt ist, zu dem der Karl Alexander eine enge Beziehung hatte. Und da gibt's eben die Überlegungen, dass er da schon sehr interessiert war am Festungsbau. Er war ja Statthalter in Belgrad, da hat er das ausgebaut. Oder auch von Belagerungstechniken, dass er sich da was abgeschaut hat und irgendwie dieses Wissen oder dieses Interesse in den Bau der Pirschgänge geflossen ist. Also es gibt zwei weitere ähnliche Anlagen in Deutschland. Das ist einmal am Rieseneck. Es war von den Herzögen von Sachsen, Gotha, Altenburg. Die Namen waren entsprechend immer langgezogen bei so Adelsgeschlechtern. Da gibt's was Ähnliches. Oder auch von den Herzögen von Sachsen-Weimar, also eher so im mittelostdeutschen Raum. Da ist aber nicht ganz ersichtlich, ob es da irgendwelche Kontakte gab oder ob das in der Zeit einfach ja zum guten Ton in der fürstlichen Gesellschaft gehört hat.
Gesellschaft ist ein gutes Stichwort. Gerade im Böblinger Schloss, das zu der Zeit ja in seiner Blüte stand, waren ja große Gesellschaften gang und gäbe. Und da gab es eben auch Jagdgesellschaften.
Ja.
Das heißt, Böblingen war dann auch so ein Zentrum, wo man sich getroffen hat für mehrere Tage, vielleicht für eine Woche, und hat dann gemeinsam gejagt und gefeiert. Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Also davon kann man ausgehen. Ich meine, die Residenz von Karl Alexander, die war zum Teil in Ludwigsburg, aber da hat er den Schlossbau unterbrechen lassen und sein Hauptsitz war in Stuttgart. Böblingen hatte immer schon auch eine wichtige Residenzfunktion, aber war ein wichtiger Amtssitz, also ein Verwaltungsmittelpunkt. Das Schloss an sich hat ja, das ist ja bekannt, im 15. Jahrhundert viele herzögliche Witwen auch beherbergt, aber ganz zentral für Karl Alexander war es wohl nicht, aber wie Sie schon gesagt haben, da ist man wohl eingekehrt, man hat im Böblinger Wald gejagt und hat das dann natürlich auch entsprechend im Schloss zelebriert.
Was hat man denn da gejagt? Ganz banal, Hirsche, Rehe oder was gab es da sonst noch? Wildschweine?
Das auch, also vor allem gehe ich davon aus von Hirschen, also es gibt die hohe und die niedere Jagd. Die hohe Jagd zum Beispiel eben Hirsche oder den Auerhahn, Schwäne, alles, das war alles den Fürsten überlassen. Die niedere Jagd, zum Beispiel Füchse, Rebhühner und so weiter, die waren, also da hatte theoretisch der Fürst auch Anspruch darauf, aber da durfte auch der Niederadel jagen. Das heißt, das Prestigeträchtigste war in der Regel der Hirsch und ich gehe davon aus, dass es eben Hirsche waren, auf die von den Pirschgängen ausgeschossen wurde.
Gab es denn so viele, wenn man sich vor Augen führt, die alten Illustrationen der Festingsjagden, wo ganze Rudel zusammengetrieben und zusammengeballert wurden? Es ist mir ein Rätsel, wie viel Wild da unterwegs gewesen sein muss.
Also das ist eine sehr gute Frage und genau das war auch Ausgangspunkt für sehr viele Konflikte. Also für die Jagden eben auch zur fürstlichen Repräsentation im 18. Jahrhundert. Da hat das Wild im Wald in der Regel nicht gereicht. Also damit man überhaupt so viel Wild für die Jagd zusammenbekommt sozusagen, hat man Jagdverbote ausgesprochen gegenüber den Untertanen. Also die Bauern durften nicht einfach so auf einen Hirsch schießen. Das war undenkbar. Und auf der anderen Seite wurden auch für diese großen Jagden, von denen Sie sprechen, da wurden auch schlichtweg Tiere ausgesetzt. Also es waren wirklich, aber das waren die Höhepunkte dann der Jagd. Man hat dann ganz viele Tiere, also Hunderte, zusammengetrieben bis zu einem bestimmten Punkt. Da hat man alle anderen Fluchtmöglichkeiten ausgegrenzt. Daher kommt übrigens auch der Begriff durch die Lappen gehen, weil man das nämlich mit Lappen eingegrenzt hat. Und dann hat am Ende der Fürst ein paar Adlige vom Hof, die haben dann da gesessen, gemütlich gewartet und dann das Wild geschossen.
Stichwort Lappen. Solch ein Lappen hängt übrigens im Schönbuchmuseum. Haben Sie da noch ein altes Stück ausgestellt?
Ach ja, das ist ja spannend.
Wer kam dann da zusammen? Das war die höfische Gesellschaft.
Genau, genau. Und die Jagd, das muss man auch sehr stark betonen, die fürstliche Jagd, die war nicht primär dafür da, um Nahrung zu beschaffen. Also das wurde zwar dann am Ende bei solchen Feiern durchaus auch gegessen, aber die Jagd war ein ganz wesentliches Mittel zur fürstlichen Repräsentation. Das wurde auch im 18. Jahrhundert von den Untertanen erwartet. Also wir sind jetzt hier demokratisch sozialisiert, für uns ist es undenkbar. Aber damit sich jemand als Fürst auch beweisen kann, musste er solche Dinge ausüben, solche Repräsentationsmaßnahmen. Also Adel war man durch Geburt, aber es musste man auch durch eine adlige Lebensweise sozusagen beweisen. Und dazu gehörte ganz primär auch die Jagd. Und da war dann wirklich ablesbar, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist eine Jagd, bei der man durch den Wald reitet, dann kann man wirklich an der Reihenfolge, wie die höfische Gesellschaft dort reitet, auch ablesen, wer steht eher in der Gunst des Fürsten, wer ist hochadlig, wer ist niederadlig. Und so war das dann entsprechend aufgebaut.
Und am Schluss kam das Fußvolk, das dann die Tiere getrieben hat.
Genau, ganz genau, ganz genau.
Waren das eigentlich damals noch Frondienste?
Ja, ja, das war auch so bezeichnet. Also es war einmal die Hilfe bei der Jagd, auch das Befestigen der Lappen, wenn wir da wieder drauf zurückkommen, aber auch das Treiben der Hunde oder schlichtweg auch das Züchten der Hunde. Die mussten gehalten werden, solche teuren Jagdhunde. Und das war dann nicht unbedingt so gut, wenn man die schlecht gehalten hat.
Kommen wir vielleicht noch mal bitte auf die Pirschgänge an sich zurück. Das ist Plural, aber es ist eigentlich einer, oder? Es ist eine Anlage.
Genau.
Man kann sich aus der Luft angucken. Ich glaube, auf Google Earth ist es zu sehen. Hin kann man ja leider nicht mehr. Aber wie war das denn aufgebaut? Was muss man sich da vorstellen? War das ein kleiner Graben mit ein bisschen Dach drüber? Oder wie groß, wie lang, wie breit, wie hoch war diese Anlage?
Also es war ein Gangsystem.
Also doch mehrere.
Genau, genau. Also wobei man im heute erhaltenen Teil wirklich durch den einen Eingang reinkommt und dann von dort aus das andere besichtigen kann. Mhm. Also es waren insgesamt eine Anlage verteilt auf 25 Hektar ungefähr. Und die kompletten Gänge zusammengezählt haben eine Länge von 635 Metern. Wirklich erhalten sind davon nur noch 70.
Das ist dann ganz schön groß.
Ja, 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 ja. Also man musste ja dann wirklich auch um das Wild vorbeipirschen können. Das geht ja nicht in so einem ganz kleinen Tunnel.
Das heißt, im Prinzip hat man sich dann vor dem Wild versteckt. Also einerseits, dass es keine Witterung aufnehmen konnte, ja. Und andererseits konnte man also auch nahezu geräuschlos eben an Wildstücken vorbeilaufen.
Ja, genau. Ja, genau. Also die Gänge, die waren ummauert. Das waren wirklich massive Gesteinsblöcke, nicht irgendwie Holz oder so. Das waren nur die Hochsitze oder ähnliche Bauten am Ende davon. Deswegen sind diese auch nicht erhalten. Aber durch die Gänge, die waren massiv und hatten noch Luftschlitze oder durch die auch Licht dringen konnte.
Wie hoch waren die ungefähr, die Gänge?
Die zwischen 1,85 Meter und 2,10 Meter in etwa.
Also konnte man bequem durchlaufen zu jener Zeit.
Genau, genau. Man muss sich jetzt manchmal ein wenig bücken bei der erhaltenen Anlage, aber das ist noch relativ bequem.
Und Wenn ich das richtig weiß, gab es ja auch so eine Art Schießscharten. Das heißt, es konnte an mehreren Punkten dann auch gejagt werden.
Das ist ganz wichtig. Schießscharten waren das eben nicht, sondern das waren nur Löcher für die Luft oder für den Lichteinfall. Der Winkel würde gar nicht passen, um da rauszuschießen. Also das waren eben Löcher schräg über einem. Sondern man konnte wirklich nur von den Enden dieser Gänge schießen.
Ah ja. Fake News.
Es steht noch in der Oberamtsbeschreibung, ja.
Wie ging es dann weiter? Also irgendwann hat das Schloss seine Bedeutung verloren, gab es keinen Herzog mehr, aber die gemauerten Pirschgänge standen noch da. Wurden die dann noch genutzt, oder?
Ja, die standen noch da. Es wurde immer wieder mal was erneuert, aber das ist auch ein bisschen das Tragische in der Regierungszeit von Karl Alexander. Er ist leider sehr unerwartet gestorben, 1737, im gleichen Jahr, in dem auch die Pirschgänge erbaut wurden. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass er gar nicht so richtig die Pirschgänge genutzt hat oder vielleicht noch das eine Jahr lang. Und danach von Zeugnissen, wie das irgendwie genutzt wurde, vielleicht durch seinen Sohn Karl Eugen, ist leider nichts erhalten. Aber es ist durchaus möglich, dass man später dann noch in das Schloss Böblingen eingekehrt ist.
Und gibt's Quellen, die etwas über das, über die Ausstattung des Schlosses sagen, dass dort eben Jagdtrophäen hingen und Geweihe oder Ähnliches?
Das müsste ich ehrlich gesagt selbst noch nachschauen. Das ist mir jetzt so nicht bekannt, aber ich weiß zumindest, dass man dort auch eingekehrt ist nach der Jagd. Ich meine, das war gängig, das ist nicht nur in Württemberg so gewesen, dass man in der Nähe von bevorzugten Jagdgebieten dann später in ein Jagdschloss eingekehrt ist.
Sie sagten, 70 Meter sind noch erhalten. Mhm. Die Gänge wurden ja unlängst mal richtig gehend restauriert.
Ja.
Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Die Arbeiten sind meines Wissens nach 2020 dann abgeschlossen gewesen, nachdem die Pirschgänge vorher anscheinend wirklich in einem schlechten Zustand gewesen sein sollen. Also bei dem Haupteingang, an dem sich auch die berühmte Inschrift findet, wer das eigentlich alles gebaut hat.
Was für eine Inschrift, Entschuldigung, wenn ich einhalte.
Da ist dann vermerkt, dass es unter Karl Alexander gebaut wurde. Okay. Und von Karl Magnus von Schauroth und eben noch einem Forstknecht zusammen errichtet wurde. Die Inschrift ist relativ bekannt, die kann ich am Ende auch gerne nochmal, ich habe sie dabei, vortragen. Ist nichts Spektakuläres, aber ist eigentlich ganz schön. Aber jedenfalls dort an dem Haupteingang, wo eben die Inschrift auch ist, der Haupteingang war vorher zugemauert. Und den hat man jetzt aber wieder freigelegt. Und zumindest der Teil, wo sich noch Mauerblöcke finden, das hat man dann restauriert, aber wo natürlich nichts mehr da ist, dann kann man das noch in der Landschaft erahnen, wo gegraben wurde, wo vielleicht eine Wurzel schräg drüber gewachsen ist. Also das sieht schon wieder schön aus,
würde ich sagen. Und wer hat es restauriert?
Dessen hat sich dann die Stadt Böblingen als Träger angenommen, als untere Denkmalbehörde.
Das heißt, Sie betreiben das auch, Sie haben gesagt, Sie machen Führungen.
Genau.
Wo finde ich, wenn es Führungen gibt, am Tag des offenen Denkmals? Ja,
genau.
Muss man sich ja wahrscheinlich anmelden rechtzeitig.
Genau.
Das ist schon mal ein Tipp für unsere Hörer. Wir haben jetzt Januar. Man kann aber jetzt schon mal gucken, wann diese Termine sind, denn die sind beliebt.
Ja, ja. Also es gibt immer wieder eine Warteliste. Und ja, dieses Jahr haben wir die Warteliste ein wenig abgearbeitet, indem wir einfach am Tag des offenen Denkmals zwei Termine hatten. Da konnten wir gut vorankommen. Also es wird meines Wissens nach auch hier in der Zeitung immer ausgewiesen, im Amtsblatt natürlich auch. Und ansonsten kann man da immer das Kulturamt kontaktieren.
Ja, und auf der Website wird es ja dann auch stehen im vorausschauenden Terminkalender. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Stadt hat es renoviert, die Stadt betreibt es. Ich denke, das war ja relativ schwierig, weil das Ganze liegt ja auf dem Gelände der amerikanischen Kaserne.
Genau.
Das Gelände war eine Zeit lang, einige Jahre, mindestens 10, 15 Jahre, praktisch frei zugänglich, nur eben der Schießplatz nicht. Und dann wurde aber alles eingezäunt. Es gab vor einigen Jahren ja eine große Aufregung um diesen Zaun, aber damit waren auch die Pirschgänge von der Öffentlichkeit abgeschnitten.
Genau.
Gibt es da Initiativen oder Überlegungen, dass man versucht, da häufiger hinzukommen, weil es ja nun wirklich ein ganz besonderes Kulturdenkmal ist für die Stadt?
Also jetzt eine dauerhafte Öffnung, da ist nichts geplant. Aber je nachdem, wie dann die Nachfrage ist, also wenn wir jetzt merken, auch 2 Termine am Tag des offenen Denkmals reichen nicht, dann können wir uns durchaus vom Kulturamt vorstellen, dass ich jetzt auch noch mehrfach im Jahr Führungen anbiete. Ich meine, mich persönlich freut es ja auch. Ich führe da wirklich gerne durch. Mir ist es auch ein Anliegen, einen Einblick durch die Pirschgänge zu gewähren. Wie hat das eigentlich im 18. Jahrhundert mit der Jagd funktioniert? Und wir haben es ja jetzt auch im Gespräch ein wenig gemacht. Was kann man über die Mentalität der Leute sagen? Zum Beispiel das Stichwort nochmal fürstliche Repräsentation. Also es ist einerseits ein wirklich schönes Kulturdenkmal, auf der anderen Seite auch ein ganz toller Anknüpfungspunkt, um eben Geschichtsvermittlung zu betreiben.
Wissen eigentlich die Amerikaner, was da an ihrem Gelände ist?
Das ist schon bekannt. Also bei einer Führung war auch ein Colonel dabei. Da ist die Zusammenarbeit immer sehr, sehr gut. Auch mit dem Bundesförster Andreas Ganz.
Und dann müssen die ja nicht nach Neuschwanstein, dann können sie ja in Pöbling in die Pirschgänge gehen.
Ja.
Ja, vielen Dank bis hierher, Daniel Pfeiffer. Aber wir können jetzt natürlich diesen Podcast nicht beenden, ohne dass wir die Inschrift noch hören von Ihnen. Was steht dort zu lesen? Was hören wir jetzt?
Ich trage es gerne vor. Ich muss vorweg sagen, dass es natürlich in der Sprache des 18. Jahrhunderts manches hört sich ein bisschen befremdlich an. Uff Befehl seiner hochfürstlichen, durchleuchtigten Herrn Karl Alexander zu Württemberg und Töck hat dieses Gebäude verfertigen lassen Karl Magnus von Schauroth, Kammerjunker und Forstmeister, Johann Nikolaus Kraft, Forstknecht zu Böbling, gebaut anno 1737.
Großartig.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wer mit Ihnen eine Führung macht, kann das dann alles dort lesen und noch viel mehr erfahren.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.